Ja, ihr Lieben, zunächst möchte ich herzliche Grüße sagen von der Gemeinde in Rostock in der Margaretenstraße. Ganz liebe Grüße an euch hier. Ja, in meinen, wenn ich hier bei euch eingeladen bin in Bützow, habe ich ja immer in der letzten Zeit über das Thema Herr Jesus gesprochen, über sein Leben. Wir hatten dann auch, als er 12 Jahre alt war, einmal das Thema, wie er im Tempel war und dann auch das bedeutsame Ereignis seiner Taufe. Und an der Stelle möchte ich heute auch weitermachen. Ich lese uns den Text aus Matthäus 4. Ja, so ganz richtig. Jetzt kommt's. Hier habt ihr ihn, aber vielleicht habt ihr ja auch eure Bibel mit, das ist ja viel besser. Ich lese zuerst mal diesen Text vor, die Verse 1 bis 11. Da heißt es, dann, also direkt nach der Taufe, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Es steht geschrieben, nicht vom Brot. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Dann nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit, und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel, und siehe, Engel kamen herzu und dienten ihm, also dem Herrn Jesus. Ja, wir haben hier den Bericht vor uns, wo wir von einem ganz dramatischen Kampf hören, wo uns berichtet wird, wie ein Duell Mann gegen Mann. Nicht so aus der Distanz, nicht so wie man heute Krieg führt, die Angreifer oder die Soldaten sitzen im sicheren Bunker hinter allen möglichen Schutzgläsern und bedienen per Fernbedienung dann irgendeine Drohne, die dann da ihr Ziel bekämpft, sondern hier haben wir einen Kampf Mann gegen Mann, direkt gegenüber. Und zwar Finsternis gegen das Licht. Der Urheber des Todes greift den Urheber des Lebens an. Schon im ersten Buch Mose heißt es im Kapitel 3, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Der Zeitpunkt dieses Kampfes, ich habe es schon eingangs erwähnt, schließt sich unmittelbar an die Taufe des Herrn Jesus an. Unmittelbar, nachdem sich der Himmel geöffnet hatte. Unmittelbar, nachdem der Heilige Geist wie eine Taube auf den Herrn Jesus kam. Und unmittelbar, nachdem der Vater im Himmel sich öffentlich zu seinem Sohn gestellt hat und gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Wir wollen uns jetzt die Verse 1 und 2 anschauen. Da heißt es, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Wenn wir den Vers 10, den ich jetzt hier nicht vorne dran stehen habe, den zum Schluss, den letzten Teil vom Vers 10 noch dazu nehmen, wo der Herr Jesus sagt, geh hinweg, Satan, dann haben wir den Rahmen dieses Berichtes. Also zunächst vom Geist in die Wüste geführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und dann kommt dieser Versuchungsbericht, den wir dann ja jetzt uns ansehen wollen. Und danach sagt der Herr Jesus, jetzt ist Schluss, jetzt geh. Er schickt Satan weg. Das heißt, Gott hat auch hier das Heft des Handelns vollständig in seiner Hand. Er setzt den Startpunkt und er setzt den Schlusspunkt. Der Herr Jesus hat dem Ansinnen Satans, dass er ihn versuchen will, offenbar freiwillig zugestimmt. Das hätte Satan nicht können, wenn der Herr Jesus nicht sein Okay gegeben hätte. Das ist der Beweis, wie weit er sich herabgelassen hat, wie es im Philippa heißt, er entäußerte sich all seiner Herrlichkeit. Er lässt sich sogar darauf ein, dass sein Todfeind ihn jetzt hier Aug in Aug gegenübertritt und versucht, ihn in seiner Mission zu zerstören. Und der Heilige Geist lässt diesen Test nicht nur zu, sondern er führt ihn sogar herbei. Der Heilige Geist führte ihn in die Wüste. Das ist ja der Ort, wo das stattfand. Wir haben in der Lesung gehört, die Wüste ist ein Ort, ja, wie soll ich sagen, ein Ort des Gerichts auch. Es ist ein Ort, wo Israel versucht wurde, wo Israel auch diesen Test hatte. Und hier wird dem Satan gestattet, so wie auch es ihm bei Hiob gestattet wurde, da erscheint er ja auch vor Gott und dann kommen sie auf Hiob zu sprechen und dann gestattet Gott ihm, den Hiob zu versuchen in zwei Phasen, eine schlimmer als die andere. Und hier, nachdem der Herr Jesus einen 40-tägigen Hunger und Fasten, eine 14-tägige Fastenzeit hinter sich hat, wo er körperlich vollkommen geschwächt ist, da in der Wüste, nicht in einem schönen Hotel, wo man von Ärzten versorgt wird und gepflegt wird, sondern dann in der Wüste, an diesem Ort der Versuchung, der Verfluchung, da wird es Satan gestattet, diesen Test unter Worst-Case-Bedingungen, unter den schlimmsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann, durchzuziehen. Also in die Wüste hinaufgeführt, das Wort Wüste, da steckt das Wort Einsamkeit drin, Verlassenheit, Einöde, Wildnis, eine karge Felsenlandschaft. Das ist hier aus der judäischen Wüste ein Bild. Wie gesagt, hier an dieser Stelle wurde auch das Volk Israel 40 Jahre lang versucht und sollte Gott treu sein. Nachdem der Jesus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, da war er vollkommen entkräftet. Da war er vollkommen fertig. Ich habe mal einen Film gesehen, der hieß 40 Tage. Da wird von einem kleinen Fischerkutter berichtet, der auf hoher See dann einen Motorschaden hat und dann nicht mehr vor und zurück kann, keine Segel hatte und jetzt da so vor sich hin schlingerte in den Wellen. Und eine Besatzung von 5 oder 6 Mann war an Bord und die hatten nichts mehr zu essen an Bord. Gefangen hatten sie auch nichts und sie hatten noch, ich glaube, 2 Liter Wasser. Und mit diesen 2 Liter Wassern mussten diese 5 oder 6 Männer jetzt ausharren. Und sie wussten ja nicht, wie lange es gehen würde. Und es dauerte dann 40 Tage, exakt 40 Tage. Dann wurden sie aufgenommen, hat ein Schiff sie gefunden und sie wurden gerettet. Und wie dann im Film dargestellt wurde, wie die aussahen hinterher, wie die sich bewegten, da musste ich dann immer so daran denken, ja, der Herr Jesus hat in der Wüste, in der Hitze, 40 Tage dieses über sich ergehen lassen. Dieser Film ist übrigens von einer wahren Begebenheit gewesen mit diesem Kutter da. Ja, also der Herr Jesus wird jetzt vom Satan in der Wüste versucht. Und das Ziel der Versuchung, die Satan da jetzt anstellt, ist nicht ein Test, sondern das Ziel ist das Zerbrechen Jesu. Das Ziel ist das Scheitern Jesu. Es geht darum, ihn in irgendeiner Weise vom Willen des Vaters zu entfernen, eine Trennung herbeizuführen. Das Ganze ist aus Sicht des Herrn Jesus wie ein Balanceakt auf einem Hochseil ohne Netz. Hier geht es wirklich um alles. Hier ging es nicht nur um das Leben des Herrn Jesus, sondern hier ging es auch um uns. Hier ging es darum, können wir jemals gerettet werden oder nicht? Hier gibt es kein Pardon. Satan ist jemand, der jede Kleinigkeit, jede kleine Schwäche ausnutzen wollte, um das Erlösungswerk zunichte zu machen. Und dann heißt es, und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm. Satan bekommt hier die Gelegenheit, seine gesamte Palette an Verführungskunst, seine gesamte Palette an Täuschungen, an Lügen, an Blendwerk einzusetzen. Und er muss aber als Besiegter, das nehme ich jetzt schon vorweg, muss als Besiegter den Kampfplatz verlassen. Das Ziel aller Versuchung Satans war es, Christus zu verleiten, den Willen des Vaters zu verlassen. Wenn auch nur ganz geringfügig, wenn auch nur ein einziges Mal, damit wäre es dann aber unmöglich geworden, dass Jesus als das vollkommene, fehlerlose Lamm Gottes für unsere Sünden hätte noch sterben können. Wenn er an einer einzigen Stelle aus dem Willen des Vaters herausgegangen wäre, dann wäre das Erlösungswerk gescheitert. Also die Chancen für Satan standen hier 1:100. An irgendeiner Stelle wird er doch versagen. An irgendeiner Stelle wird er eine kleine Unkorrektheit, wird ihm unterlaufen. Und dann wäre es schon geschafft. Braucht gar keine große Sünde sein, keine Auflehnung gegen Gott oder so. Nein, natürlich immer alles. Wir kommen ja darauf noch zu sprechen. Und der Herr Jesus behält, obwohl körperlich vollkommen geschwächt, in allen Phasen dieses Kampfes die absolute Überlegenheit Satans. Das nehme ich auch vorweg. Und weist ihn dann am Ende mit seiner einzigartigen Autorität weg. Gehe hinweg. Und dann muss er gehen. Dann ist seine Zeit für jetzt abgelaufen. Es gibt aber keinen Sieg ohne Kampf. Und Christus wurde hier versucht und musste hier versucht werden, damit er den Satan besiegen konnte. Da musste schon etwas stattfinden, ein Kampf stattfinden. Und er hat ihn besiegt. So viel zum Rahmen dieses Geschehens. Jetzt kommen wir zur ersten Versuchung, die Verse 3 und 4. Ich überschreibe das mal mit den Worten Zweifel an der Fürsorge des Vaters. Das will der Satan hier sehen. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Der Versucher tritt hier auf den Herrn Jesus zu. Er kommt im Grunde wie ein väterlicher Freund. Er kommt wie jemand, der Sorge hat um das Wohlbefinden des armen Herrn Jesus. Er kommt als Engel des Lichtes, ja, geradezu wie sein Schutzpatron. Wenn du Gottes Sohn bist, ist aber so ein bisschen schon, naja, stimmt das wirklich? Ist Gott wirklich dein Vater? Aber wenn er dein Vater ist, dann ist er aber kein guter Vater. Die Herausforderung, die hier im Grunde drin liegt, heißt, hilf dir doch selbst, wenn du es kannst. Sprich, dass diese Steine zu Brot werden, das ist doch einleuchtend, oder? Guckt mal, wie viele Steine hier sind. Jesus, du hast doch Hunger. Sprich doch, dass diese Steine Brot werden. Satan sagte aber nicht, bete doch zum Vater, dass er dir hilft, sondern er sagt, ergreife doch jetzt endlich selbst das Heft des Handelns. Dein Vater hat dich doch ganz offenbar verlassen. Darum bist du ihm gegenüber jetzt doch eigentlich auch frei. Gott gönnt dir nichts Gutes, aber ich helfe dir. Ich bin dein wahrer Freund. Wie im Paradies, da kam er ja auch schon mal als Freund und Helfer und hat der Eva so die richtige Lebensfreude vermittelt. Wir wissen, wie das ausging. Mit Tod, mit Leid, mit Trennung, Verzweiflung, Grausamkeit. Die gleiche Herausforderung, nämlich die vollständige Abhängigkeit vom Vater aufzugeben, die begegnet Jesus auch später noch einmal am Kreuz. Da sagen dann die Pharisäer, er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn begehrt. Denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Und anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Auch da wird am Kreuz nochmal genau die gleiche Herausforderung gebracht. Wenn du Gottes Sohn bist, wenn Gott an dir gefallen hat, dann musst du doch jetzt handeln. Und der später aus Wasser Wein machte, der mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer, ohne die Frauen und Kinder gerechnet, sättigte, der wollte hier jetzt nicht zur Selbsthilfe greifen, jedenfalls nicht auf Geheiß Satans. Aber eins ist klar, je einleuchtender und je einfühlsamer eine Versuchung ist, je mehr sie mir schmeichelt, desto gefährlicher ist sie, desto schwerer kann ich sie durchschauen. Und das sollten wir uns auch merken. Nicht jeder nette Rat ist gut. Das war schon nett, was der Satan hier sagte. Mach doch, warum, du bist doch jetzt fix und fertig. Nimm dir doch, du bist doch Gottes Sohn. Ist doch nett. Eine tödliche Gefahr, ein tödliches Gift in diesem Rat. Der Herr Jesus begegnet dieser Versuchung und auch den beiden folgenden Versuchungen mit dem Wort, es steht geschrieben. Er greift auf das zurück, was für ihn das Wichtigste im Leben ist. Er zeigt uns auch an dieser Stelle, wie hoch, welchen Stellenwert die Schrift bei ihm hat, wie hoch er die Schrift sieht. Er fängt nicht an, mit eigenen Worten mit Satan jetzt zu reden. Das hätte er gekonnt. Aber er nutzt die Schrift. Ganz wichtig für uns, davon sollten wir lernen. Hier wird uns die Autorität, die die Schrift im Leben Jesu hatte, ganz deutlich. Und er schmiedet sich nicht selbst schnell eine Waffe, sondern er nutzt das Schwert des Geistes, was bereit liegt, was er damals hatte. das Alte Testament. Damit begegnet er Satan und damit schlägt er ihn auch in die Flucht. Und er sagt, er zitiert jetzt die Schrift, nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Satan wollte das Vertrauen Jesu in seinen Vater erschüttern. Und das Zitat des Herrn Jesus stammt aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 3. Da ist eine Situation, wo Israel in der Wüste war, so wie er jetzt auch in der Wüste ist. Auch sie hatten Hunger, sie hatten nicht 40 Tage gefastet, aber sie schrien, weil sie Hunger hatten. Sie schrien, weil sie kein Brot hatten. Und da heißt es, Psalm 78 erklärt diese Situation aus 5. Mose, und sie redeten gegen Gott. Sie sprachen, sollte Gott in der Wüste einen Tisch bereiten können? Hier wird der mangelnde oder das mangelnde Vertrauen Israels zu seinem Gott deutlich. Auch der Ungehorsam Israels wurde hier deutlich. Gott gab Israel dann zu seiner Zeit über 40 Jahre lang das Manna. Jeden Tag, ganz treu, Tag für Tag. Und Gott will, dass seine Kinder, wenn sie in Not sind, nicht nur zu ihm kommen und ihn bitten, sondern auch, dass sie auf sein Eingreifen warten. Das ist eine ganz wichtige Feststellung. Gott will nicht nur, dass wir zu ihm kommen und ihn mit unseren Gebeten bestürmen, sondern er will, dass wir dann auch warten, bis seine Zeit kommt. Und genau das hat der Herr Jesus hier praktiziert. Er sagte, nein, ich warte so lange, bis Gott mir hilft. Ich greife nicht zur Selbsthilfe. Abraham griff ja zur Selbsthilfe mit Sarah und Hagar. Und der Herr Jesus blieb während seines ganzen Erdenlebens in dieser totalen, vollständigen Abhängigkeit vom Vater. Das sagt er auch in Johannes 5. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Das ist genau diese innere Einstellung, die der Herr Jesus hatte. Und dieses er kann nichts tun, das war eine selbst auferlegte Beschränkung. Er entäußerte sich selbst. Nicht Gott hat ihn entäußert, nicht der Vater hat ihn klein gemacht. Der Sohn hat sich selbst klein gemacht. Er hat sich selbst diese Begrenzung auferlegt und die hält er auch ein. Und wovon er nicht lebt, vom Brot allein, sondern er lebt von jedem Wort, was durch den Mund Gottes ausgeht. So wichtig und schöpfungsmäßig gutes Brot auch ist. Und ich bin ein richtiger Brot-Fan, muss ich sagen. Also ich esse Brot unheimlich gern. Viel lieber als Kuchen übrigens. Und das Brot ist etwas, was wir zum Leben brauchen. Aber dieses irdische Brot, was wir haben, das ist gut für unser Leben hier auf der Erde, aber das reicht nicht für das Leben in der Ewigkeit. Es muss ergänzt werden durch die gute Botschaft, durch das Evangelium von Jesus Christus. Und genau an dieser Stelle haben viele gut gemeinte Programme, weltlicher Art, aber auch kirchlicher Art, einen ganz gravierenden Mangel. Sie greifen zu kurz, weil sie das irdische Brot unverhältnismäßig überbetonen. Das heißt an keiner Stelle in der Bibel, dass man anderen, die Hunger haben, nicht helfen soll. Aber der Schwerpunkt muss immer das Wort Gottes sein. Denn was nutzt es mir, wenn ich mit einem vollen Bauch in die Hölle fahre? Also diese Programme, die ausschließlich sozial ausgerichtet sind, die vernachlässigen das, was danach kommt. Und wir wissen, dass das Entscheidende ist. Also, das Brot steht für alles Materielle, was wir zum normalen Leben brauchen. Arbeit, Geld, das Maß an Gesundheit, was wir alle gerne haben. Absicherung, einen gewissen Lebensstandard. Das ist alles gut. Aber das alles kann nicht das Entscheidende sein, sondern von jedem Wort Gottes, das steht für das Wachstum im Glauben. Das steht dass wir den Herrn Jesus brauchen, die Begegnung mit ihm in der Bibel, in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, im Gebet zu Hause, in der persönlichen Stille. Und hier müssen wir uns fragen, wie setzen wir die Prioritäten für uns selbst? Dann kommt die zweite Versuchung. Die Verse 5 und 6 und 7. Da heißt es, dann nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Als Überschrift könnte man hier vielleicht nehmen, Missbrauch der Macht und des Schutzes des Vaters. Ja, der Teufel, es ist grotesk, nimmt den Herrn Jesus mit in die heilige Stadt. Nicht nur in die heilige Stadt, sondern in den Tempelbezirk. Satan geht mit dem Herrn Jesus auf die höchste Stelle im Tempelbezirk. Das ist die Zinne des Tempels. Und es kommt noch dicker, mit der Bibel in der Hand. Er zitiert die Bibel. Natürlich, im Tempel in Jerusalem, da muss man schon ein bisschen zeigen, dass man bibelfest ist, gell? Und er will mit der Bibel in der Hand dem Herrn Jesus eine tödliche Falle stellen. Nicht mehr in der Verborgenheit, in der Wüste, wo es keiner mitkriegt, sondern inmitten des religiösen Zentrums Israel sollte Christus der Öffentlichkeit beweisen, wer er wirklich war. Na, wenn das kein frommer Vorschlag ist, dann weiß ich ja nun fast nicht mehr, was noch fromm ist. Im Tempel sollte der Herr Jesus beweisen, dass er Gottes Sohn ist. Wer kann denn da etwas dagegen haben? Dann würde er sofort von allen bewundert und als Messias anerkannt werden, der mit einer ganz besonderen Vollmacht vom Himmel kam. Stellt euch mal vor, wenn die da oben stehen und die springen dann runter und der Tempelplatz ist voll. Ganz Israel würde sofort an die Stelle aus Maleachi 3, Vers 1 denken und da kommt der Herr zu seinem Tempel, den ihr sucht und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Also der Satan hat die Bibel in der Hand und er zitiert die Bibel und ist also, jetzt kann eigentlich aus seiner Sicht gar nichts mehr schiefgehen. Und jetzt stehen sie da oben und Satan würde den Herrn Jesus wohl am liebsten runterstoßen. Aber dazu reicht seine Macht nicht aus. Das kann er nicht. Satan kann nur versuchen, er kann nur auf die Probe stellen, er kann nur falsche Dinge in die Ohren flüstern, zwingen kann er nicht. Und das gilt auch für uns. Wir können nicht als Entschuldigung, wenn wir sündigen, sagen, ja, Satan hat ja Schuld daran. Nein, Satan kann dich nicht zwingen zu sündigen, er kann dich nur versuchen. Er kann dir was in die Ohren flüstern. Wie du darauf reagierst, ist deine Verantwortung. Hier im Tempel tritt Satan fromm getarnt auf und zitiert aus der Schrift. Und was sagt er? Sonst singt mal ein Lied, dann fange ich das nochmal, stelle ich das nochmal neu ein. Passt das Lied? Zieh Blicke und Gedanken zu dir hinauf. Und genau darum geht es ja auch bei dem, was der Herr Jesus sagt. Zunächst kommen wir was Satan jetzt sagt. Satan zitiert jetzt aus der Bibel. Also Satan entdeckt seine fromme Seite. Da heißt es, er zitiert jetzt, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest. Das ist ein Zitat aus Psalm 91. Nur, dass Satan, wenn er schon die Bibel benutzt, sie natürlich auch ein bisschen verändern muss. Das gehört sich ja so. Man kann das ja nicht alles so lassen, wie das da steht. Satan hat nämlich etwas weggelassen. Das, was hier rot steht. Er hat weggelassen, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Nun könnte man ja sagen, das ist doch nun gar nicht so was Dramatisches. Darauf kommt es ihm ja auch an. Etwas Dramatisches würde ja jeder merken. Das ist ja auch bei der heutigen Bibelkritik so, die fängt immer vorsichtig an und geht dann, guckt, wie weit man gehen kann, geht immer ein Stückchen weiter. Also Satan fängt, man könnte denken, na Mensch, wieso machst du denn so einen Wind jetzt um dieses kleine Wortchen, was da fehlt? Das Anliegen des gesamten Psalms ist das Vertrauen auf Gott, den Satan hier zitiert. Und zwar das Vertrauen auf Gott durch Verbundenheit, durch enge Verbundenheit. Und dich zu bewahren auf allen deinen Wegen, das ist eben deshalb keine Kleinigkeit, weil in den Schriften ganz klar gesagt war, welche Wege der Herr Jesus gehen sollte. Da war eben nicht dieser kurze Weg vom Tempel springen und dann als Messias aufzutreten, sondern da sind ganz klare Anweisungen und Programmpunkte, die Gott festgelegt hat. Er musste für unsere Sünde sterben. Und das waren seine Wege. Und genau diese Wege will Satan mal so ein bisschen eliminieren. Die möchte er gerne weghaben. In den Schriften war ganz klar aufgezeichnet, dass der Messias zunächst ans Kreuz musste. Und nur wenn das erfüllt war, dann sollte er in Macht und Herrlichkeit kommen. Dann hätte er seinetwegen wahrscheinlich auch vom Tempel springen können. Aber nicht vorher. Und der Wille des Vaters war also ganz klar aufgeschrieben in den Schriften. Und alles andere wäre jetzt ungehorsam gewesen. Ungehorsam gegen den Willen Gottes. Und hier besteht jetzt eine doppelte Gefahr. Erstens, stellen wir uns vor, Gott hätte seinen Sohn bewahrt. Der Herr Jesus wäre gesprungen und wäre unten ganz elegant und sanft in dieser Menge gelandet. Dann wäre dieser Fall eingetreten, den ich eben beleuchtet habe. Er wäre aus dem Willen des Vaters getreten und als Lamm Gottes nicht mehr zu brauchen gewesen. Die zweite Option, wenn der Vater nicht eingegriffen hätte, der Messias auf dem Tempelplatz zerschellt, tot. In beiden Fällen hätte Satan gewonnen. Jesus nicht am Kreuz für unsere Schuld, sondern aufgrund eines dummen Missverständnisses der Schrift umgekommen. Mitten im Tempel. Dumm gelaufen. Und das hat Jesus durchschaut. Und wir sollten uns eins merken, nicht jeder, der mit der Bibel in der Hand kommt, ist von Gott. Und nicht einmal jeder, der im Tempel mit der Bibel in der Hand kommt, ist von Gott. Wir müssen prüfen, ob es so geschrieben steht. Die Schrift ist Kriterium, nicht mein Geschmack, nicht das, was ich gerne hätte, nicht das, was heute einfach wünschenswert ist, was man könnte fast von Political Correctness sprechen. Ja, es gibt so eine Theological Correctness. Nein, die Schrift ist der Maßstab hier für den Herrn Jesus und für sein Handeln. Und er antwortet wieder auf die gleiche Methode, mit der gleichen Methode. Wiederum steht geschrieben. Denn nicht nur der Satan kennt die Bibel, der Herr Jesus kennt sie sogar noch besser. Und der Missbrauch der Schrift durch Satan hindert ihn nicht daran, die Schrift recht zu gebrauchen. Auch das sollten wir uns merken. Nicht, weil andere sagen, mit der Bibel kann man ja alles beweisen, was ja übrigens nicht stimmt, wenn man sie ernst nimmt. Aber es gibt ja solche Aussagen, die sagen, mit der Bibel kannst du alles beweisen. Wir sollten uns vom Missbrauch der Schrift nicht abhalten lassen, die Schrift recht zu gebrauchen. Genauso wie der Herr Jesus es hier auch getan hat. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen, steht in 5. Mose 6, Vers 13. Und der Herr Jesus verändert die Schrift jetzt aber auch. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Was macht der Herr Jesus hier? Er bezieht dieses Wort, was allgemein an das ganze Volk gesagt wird, persönlich auf sich. So darf ich die Schrift schon verändern, dass ich das auf mich beziehe. Dass ich nicht sage, ihr, damit sind ja die anderen gemeint. Nein, ich bin damit gemeint. Und genau dieses bringt der Herr Jesus jetzt hier auf den Punkt. Und er wendet diese Anforderung der Schrift, diese Aufforderung der Schrift, sich auf sich ganz persönlich an und er unterstellt sich dieser Aufforderung. Und darin ist er uns ein leuchtendes Vorbild, auch für unseren Umgang mit der Schrift. Und wir sollten uns angewöhnen, die Schrift für uns selbst zu lesen, nicht für unseren Nachbarn. Und nicht für den anderen, sondern ich muss an meine eigene Nase fassen. Und auch wenn ich hier stehe, da sage ich mir alles selbst, auch immer wieder neu. Und der Jesus, was sagt er jetzt? Er zitiert die Schrift und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen oder nicht herausfordern. Die Versuchung würde mindestens aus zwei Dingen bestehen. Gott dazu bringen zu wollen, dass er sich auch dann zu mir stellen soll, wenn ich meine eigenen Wege gehen will. Wenn ich Wege gehen will, die gar nicht so ganz in seinem Willen sind. Genau diese Haltung wollte unser Herr nicht einnehmen. Und Gott hatte sich ja bei der Taufe, ich sagte ja, die war ja unmittelbar vor diesem Versuchungsgeschehen, Gott hatte sich bei der Taufe bereits ganz öffentlich zu ihm bekannt, zu seinem Sohn Jesus Christus. Und er hat sich zu ihm gestellt und gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden hatte. Und diese Bestätigung will der Herr Jesus jetzt nicht nochmal bestätigt haben. Er nimmt Gott beim Wort. Er sagt nicht, na, wenn du es mir nicht zweimal sagst, glaube ich es dir nicht. Das wäre ja auch schon eine Form von Misstrauen. Er sagt, nein, ich bin Gottes Sohn. Gott hat es mir bezeugt und ich brauche jetzt hier auch nicht runterspringen. Ich brauche auch Gott nicht versuchen. Er steht zu mir, das weiß ich. Und ich bin ihm gehorsam. Unser Herr Jesus hatte ein völlig ungebrochenes Vertrauensverhältnis zu seinem himmlischen Vater. Und Gott versuchen oder herausfordern, ist genau das Gegenteil von Gottes Furcht. Was können wir hieraus lernen? Satan auf der Zinne des Tempels. Satans Ziel war und ist es, das Heilswerk Jesu zu verhindern und wenn er es nicht verhindern kann, es wenigstens zu schwächen. Und er scheut sich nicht, dies sogar im Tempelbezirk zu tun. Interessant, dass Satan auch nur hier eine Bibelstelle parat hat. Weder vorher noch hinterher, bei der ersten Versuchung nicht und bei der dritten auch nicht. Aber hier im Tempel, da zitiert er die Bibel. Aber er verfälscht die Bibel und zwar sehr geschickt, sodass man es eigentlich, wenn man nicht genau hinguckt, gar nicht merkt. Und er tarnt seine wahren Absichten hinter sehr positiven Zielen. Das muss man ja nun wirklich sagen. Die angebliche Anerkennung Jesu, augenblicklich. Keine Verfolgung, nicht verdächtig zu werden, sondern anerkannt zu werden, gelobt zu werden, hochgepriesen zu werden. Die Bewahrung Jesu beim Sturz von der Zinne stand auch geschrieben. Man könnte auch meinen, Satan sorgt sich hier um die Ausbreitung des Evangeliums, dass es doch also besser vorangehen möchte. Und Diese Tendenz haben wir auch manchmal, dass wir denken, ach, wenn wir immer alles so machen, wie es in der Bibel steht, dann klappt das ja mit dem Evangelium gar nicht so richtig. Dann klappt das mit dem Gemeindebau gar nicht. Wir müssen da mal ein bisschen sehen, wie wir das selber besser wissen eigentlich. Und genau das ist die Versuchung Satans. Aber Satan hasst die Gemeinde Jesu immer noch. Und er will sie auch heute noch von innen her und auch von außen angreifen. Unser Bruder hat ja schon auch für die verfolgten Christen gebetet. Ja, es gibt eine äußere Versuchung, ein Angriff von außen. Er will die Gemeinde physisch vernichten. Am liebsten würde er alle umbringen. Und da, wo er das nicht kann, da versucht er sie von innen durch ein Krebsgeschwür aufzuweichen. Durch Ungehorsam, durch Eigensinn, durch Bitterkeit, durch Streit. All diese Dinge nutzt Satan, um Gemeinde Jesu zu schwächen. Und er geht dabei damals wie heute sehr geschickt vor, mit gezielter Täuschung. Er lässt die Bibel benutzen, verschiebt dabei, aber wenn auch nur leicht, die Schwerpunkte. Und meistens steht auch bei manchen falschen Aussagen scheinbar die angebliche Förderung und Ausbreitung des Evangeliums im Zentrum. Die dritte Versuchung würde ich überschreiben: Du kannst dir doch den Weg abkürzen. Das hatte er ja eigentlich hier schon versucht, vom Tempel zu springen. Aber hier wird das auch nochmal ganz deutlich: Alle Reiche der Welt. Da heißt es im Vers 8 bis Vers 10, wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan. Denn es steht geschrieben, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Er zeigt ihm jetzt also von einem hohen Berg aus alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Das ist selbst mit unserer heutigen Technik ein Problem. Das wäre nicht so ganz leicht. Aber Satan hat diese Macht. Wir sehen daran, dass Satan auch Macht hat, dass er das tun kann. Aber Satan ist nicht allmächtig. Seine Macht ist von Gott selbst beschränkt. Und es gibt zwei völlig verschiedene Sichtweisen dieser Herrlichkeit, die der Satan dem Herrn Jesus jetzt hier zeigt. Er zeigt ihm, das ist seine Sicht, die Weltreiche, wie sie in seinen Augen aussehen. Und die Bibel zeigt uns an einer Stelle ungefähr, wie das ist, nämlich im Buch Daniel Kapitel 2, wo der Nebukadnezar diesen Traum hat mit dem Standbild, mit dem goldenen Haupt, mit der silbernen Brust, bronzenem Bauch und dann Eisen und Ton unten. Die Herrlichkeit dieser Welt, der Reichtum, die Macht. Die Bibel zeigt uns aber auch, wie Gott diese Herrlichkeit sieht. Und da sieht das ein bisschen anders aus. Im Buch Daniel Kapitel 7. Da werden genau die gleichen Weltreiche, die Satan dem Herrn Jesus jetzt hier zeigt, als Raubtiere gezeigt. Vier Raubtiere, eins immer schrecklicher als das andere. Was Satan dem Herrn Jesus zeigte, war also reine Täuschung. Das war nur die Hülle. Gold, Silber, Macht, Reichtum, kalter Prunk. Was er nicht zeigte, war das innere Wesen dieser Herrlichkeit, brutale Gewalt, Kriege, Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, Betrug, List, Lüge, Mord, Ehebruch, alles das ist ja nicht wirklich Herrlichkeit. Das zeigte er auch nicht. Er zeigte nur das äußere Gold. Und dann sagt er, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Die Völker der Welt waren dem Sohn schon lange vorher gegeben worden. Brauchen wir nur Psalm 2 lesen. Da sagt Gott ganz klar, wem die Völker gehören, wer sie weiden wird. Er würde als Messias die Völker beherrschen. Und hier liegt die Gefahr dieser Versuchung. Und auch hier wartet der Herr Jesus wieder, bis die Zeit des Vaters da ist, wann er ihm diese Macht, diese äußere Macht über diese ganzen Völker geben wird. Er greift nicht sofort zu. Er wartet auch hier, bis Gottes Stunde da ist. Bis er als König in aller Öffentlichkeit, als Herr aller Herren, als König aller Könige eingeführt wird. Und erst dann, wenn er als dieser König eingeführt werden wird, wenn er einziehen wird, dann wird Gerechtigkeit auf der Erde werden. Das Angebot Satans ist also hier vom rechtlichen Standpunkt her gesehen ein reines Scheinangebot. Er bietet dem Herrn etwas an, was ihm sowieso gehört. Ne? Nur zu einem späteren Zeitpunkt. Und was in seinem tatsächlichen Gehalt völlig verdorben ist von Sünde und Schuld. Nichts mit Herrlichkeit. Sünde, Verbrechen, Gewalt herrschte in dieser Herrlichkeit. Und das Allerschlimmste, was er von Jesus fordert, wenn du niederfällst und mich anbetest. Er, der ein Geschöpf ist, der will, dass sein Schöpfer ihn anbetet. Die kurze Episode seines Bibelzitats im Tempel ist schnell vergessen. Sein Anflug von Frömmigkeit ist schon lange wieder vergangen. Hier lässt er die Maske fallen. Er will die Ehre. Er will die Anbetung. Um nicht weniger geht es ihm. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Und dafür ist er bereit, alles zu geben. Und das bietet er auch Menschen heute an. Jesus wäre Messias geworden von Satans Gnaden. Da können wir uns vorstellen, was aus dem Heilswerk geworden wäre, was aus uns geworden wäre. Jesus wäre praktisch zum Satan übergelaufen. So wie in der Ukraine die Soldaten teilweise zur russischen Seite übergelaufen sind. Hohe Offiziere mit ihren ganzen Truppenteilen sind übergelaufen. Das hätte Jesus gemacht, wenn er Satan angebetet hätte. Jegliche Hoffnung auf Erlösung von Hölle, Tod und Teufel wäre dann für immer unwiderruflich verloren gewesen. Und auch hier antwortet der Herr Jesus: Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Hier sehen wir ein Stück der Autorität Jesu über Satan. Selbst in dieser körperlich völlig geschwächten Situation, nach 40 Tagen Fasten, er gebietet und Satan hat zu gehorchen. Und auch daran hat sich bis heute nichts geändert. Jesus ist Herr, nicht Satan. Und aus dieser Tatsache können wir immer wieder neu auch für uns selbst Zuversicht schöpfen. Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Darum liebe ich ihn. Es gibt ja auch ein Lied, was so heißt. Und er unterstellt sich seinerseits freiwillig, ganz dem Willen seines Vaters. Und lebt sein Leben in treuem Dienst und im Gehorsam dem Vater gegenüber. Und während seines ganzen Erdenlebens waren sowohl seine Anbetung als auch sein ganzer Dienst zu 100% auf den Vater ausgerichtet. Auf den Vater. Und dabei diente er den Menschen. Also nicht der Mensch steht im Mittelpunkt des Interesses, sondern Gott. Das ist der Unterschied des christlichen Glaubens zum humanistischen Denkgebäude. Im Humanismus steht der Mensch in der Mitte. Und in der Bibel steht Gott in der Mitte. Aber wenn Gott in der Mitte steht, dann geht es dem Menschen gut. Wenn der Mensch in der Mitte steht, dann richtet er sich letztendlich selbst zugrunde. Und das ist der tragische Irrtum des Humanismus, der uns alle ja prägt. Ich bin auch durch die Schule gegangen. Die ganze Schule ist zu 100% humanistisches Denken. Hört sich immer fast gut an, aber immer nur fast. Frieden, heute will man doch nur Frieden, aber ein Frieden ohne Christus. Der Antichrist, der wird zunächst Frieden bringen, aber ohne Christus. Also Gott steht im Mittelpunkt, das ist das ganz Wichtige. Und das war auch im Leben des Herrn Jesus so. Sein ganzes Leben, ich sage es nochmal, war zu 100% auf Gott ausgerichtet. Das heißt nicht, dass er nicht Kranke geheilt hat, dass er nicht Tote auferweckt hat, dass er nicht Hungrige gesättigt hat. Das hat er getan, aber das, die Mitte war Gott. Von daher hat er das getan. Und hier müssen wir eben auch ganz genau hingucken, was auch in der Christenheit abläuft teilweise. Und er konnte, als er am Kreuz umgebracht wurde, sagen, es ist vollbracht. Das heißt, alles, was zur Erlösung der Menschheit vom ewigen Tod erforderlich war, alles habe ich völlig getan. Und dieses vollbracht, da steckt ja das Wort voll drin. Und wenn wir den jüdischen Begriff für Vollsein hier jetzt nochmal mit reinbringen, wann ist eine Tasse Kaffee voll, ihr lieben Schwestern? Wenn sie überläuft. Also wenn ihr wo zu Besuch seid, und ihr wollt eine volle Tasse Kaffee haben, dann müsst ihr mindestens eine Untertasse haben, sonst ist das nachher für die Tischdecke schlecht. Und so hat er alles vollbracht. Das heißt, wenn ich das jetzt mal umsetze, was lernen wir daraus? Er hat es nicht so gerade so geschafft. Er hat nicht, na, für die Artigen reicht es, aber für die bösen Buben nicht. Nein, es reicht für alle. Und es reicht für alle im Übermaß. Es läuft über. Die Gnade läuft über. Das Leben läuft über. Die Liebe läuft über. Vergebung läuft über. Paulus sagt, er ist der größte Sünder gewesen. Er hat ja wirklich was auf dem Kerbholz, der Paulus. Wenn man sich denkt, er hat da Familien zerstört, der hat Eltern rausgeholt, hat den Kindern die Eltern weggenommen, ins Gefängnis gesperrt. Er hat Leute umgebracht. Die waren tot hinterher, die kamen nicht wieder. Paulus war ein Mörder, ein Verbrecher. Und er sagt, an mir ist die Gnade vollkommen geworden. Alles, was ich bin, bin ich durch Jesus. Vollkommene Gnade. Das hat der Herr Jesus am Kreuz für uns gebracht. Das heißt, für jeden auch von uns, so viel wie er braucht und noch viel mehr. Keiner kann sagen, ich bin ein zu großer Sünder, für mich reicht es bestimmt nicht. Es reicht für jeden, der kommt. Satan sagt, dies alles will ich dir geben. Hier geht es wohl nicht mehr nur um die legitimen Wünsche einer einzelnen Person nach Gesundheit und Auskommen. Geht es hier nicht vielmehr um die Stellung der Gemeinde Jesu überhaupt? Dies alles will ich dir geben, die ganze Welt. Soll die Gemeinde Macht und Einfluss und Reichtum in diesem Sinne haben in der Welt? Dies alles will ich dir geben. Satan würde das schon geben, wenn wir ihm nur entgegenkommen. Das alles kann sie offensichtlich schon vor der von Gott hierfür festgesetzten Zeit haben. Die Gemeinde wird einmal herrschen. Das sagt die Schrift auch ganz klar. Aber es gibt viele, die wollen es jetzt und gleich. Und das geht nur dann, wenn sie einen Kniefall vor Satan machen. Und den wollen wir nicht tun. Dann wollen wir lieber die kleine Herde sein, die verachtete Herde, nicht die anerkannte, von der alle reden, ach, du gehst auch zu den Baptisten in Bützow, oh ja, das ist ja eine gute, ja, dass man so diesen, in diesem Bereich möchten wir das gerne haben. Und genau das hat Satan dem Herrn Jesus angeboten, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Die Antwort Jesu, die er Pilatus gegeben hat auf die Frage, ob er ein König wäre, sagte er, ja, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und die Gemeinde, das Reich Jesu, wird tatsächlich einmal diese herrliche Stellung einnehmen, aber auch wir müssen warten. Und ohne eine falsche Abkürzung zu wählen, warten, bis die Zeit da ist, die der Vater im Himmel für diese Stellung vorgesehen hat. Zum Abschluss noch einige Fragen. Machst du dir manchmal Sorgen um die materielle Absicherung deines Lebens? Zum Beispiel um Gesundheit, um Geld? Kennst du die Versuchung, für eigene Wünsche bei Gott das Okay erbetteln zu wollen? Oder Gott auf deine Seite ziehen zu wollen, weil du glaubst, dass du das gerade am besten weißt, besser als Gott? Kennst du die Ungeduld im Warten auf Gottes Eingreifen zu seiner Zeit? Hast du Frieden in dem Wissen, Gottes Wille ist für mich immer das Beste? Unser Herr Jesus hat allen Angriffen Satans siegreich widerstanden. Das können wir aus eigener Kraft nicht. Aber wenn wir seine Hilfe suchen und erbitten, wird er uns seinen Sieg geben, wird uns in seinen Sieg hineinnehmen. Dann können wir mit ihm zusammen auch unseren Versuchungen erfolgreich widerstehen. An seiner Seite, an seiner Hand. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das lernen. Da wird jeder mal versagen. Da wird jeder mal einen eigenen Schritt gehen, einen eigenen Weg. Aber dann zurückzugehen bis zu dem Punkt, wo man falsch gegangen ist und ab da wieder richtig weitergehen, das wünsche ich mir und das wünsche ich euch. Amen.